Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behlen und heute ist Sandra Ettlinger zu Gast. Die Bloggerin gefühlt schon seit Ewigkeiten auf der deutschen Tour und auf der World Tour unterwegs, hat mit Isabel Schneider zusammen geglänzt dieses Jahr schon mit einer Halbfinalplatzierung, einem fünften, einem neunten Platz und einem Sieg beim King of the Court Final in Doha. Also viel zu erzählen und ebenso natürlich ein Sieg in Düsseldorf bei der German Beach Tour. Also viel zu erzählen von der deutschen Blockerin über die restliche Saison, über die kommende WM und so weiter. Diese Folge wird natürlich mal wieder präsentiert von der Flensburger Brauerei. An dieser Stelle ein Hinweis auf, also ein frühzeitiger Hinweis schon mal, auf eine Flens Strandgut-Aktion im Rahmen der Flens Beach Tour in Grömitz, das Flens Beach Tour Finale, das ist noch ein bisschen hin, aber an dem Samstag der Flens Beach Tour, wenn ihr da vorbeikommt, dort werden wir eine Strandgutaktion durchführen. Das heißt, wir werden dort den Strand säubern, da kriegt man natürlich dann ein paar Merch-Gegenstände und natürlich auch Flensbier, wenn man da mithilft, damit wir dann zum Grömitzer Saisonstart, Sommersaisonstart, den Strand dementsprechend gesäubert haben. Also in diesem Sinne, ganz viel Spaß mit der Episode.
German fans in there, loving this atmosphere. And the German fans are on their feet.
Hallo Sandra, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Hi Max, vielen Dank für die Einladung. Sehr gut geht's mir. Ich bin zu Hause in Hamburg und ja, freue mich, dass wir ein bisschen quatschen heute.
Ja, ist gut, dass wir Zeit gefunden haben. Du kannst uns ja mal ein bisschen erzählen, wie dein Tag so aussieht in dem Leben einer Profi-Volleyballerin.
Ja, tatsächlich war heute ein bisschen voller. Wir haben heute um 10 Uhr uns auf den Weg gemacht zur Pressekonferenz für King of the Court, die heute von 11 bis 13 Uhr stattgefunden hat. 14 bis 16 Uhr war Training, dann schnell nach Hause, dann eineinhalb Stunden Physio und jetzt sitzen wir hier zusammen.
Und King of the Court Pressekonferenz, das war jetzt für Hamburg, ne? Ich habe die gar nicht gesehen.
Ja, genau. Also das King of the Court Event wird ja nach der WM direkt in der Woche stattfinden hier in Hamburg. Und da haben sie uns als Doha Queens eingeladen, weil es ja auch ganz gut passt jetzt mit Hamburg hier zusammen.
Das heißt, ihr spielt aber da auch wahrscheinlich mit, gehe ich von aus?
Ja, auf jeden Fall. Also da haben wir ein bisschen Blut geleckt und wollen wieder um die Krone kämpfen.
Ja, ich bin mir sicher, da werden auch einige Zuschauer, obwohl ich glaube, dass es parallel ist zu einem Rock the Beach Turnier oder so. Ich glaube, das ist irgendwie parallel, aber weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber da kann man sich dann aussuchen, ob man da bei Rock the Beach vorbeiguckt oder dann international eher bei King of the Court ein bisschen, weil sind ja nicht genau so viele deutsche Teams eingeplant, glaube ich.
Ja, ich glaube 4 pro Geschlecht aber tatsächlich.
Ja, also ein paar auf jeden Fall und dann plus internationale Spitze. Mal gucken. Ja. Aber gut, freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Dann ist natürlich die erste Frage, warum bist du eigentlich in Hamburg und nicht in Jormala?
Das ist eine gute Frage. Da haben wir uns im Vorhinein unserer Saisonplanung sogar einige Gedanken drüber gemacht. Und zwar waren da jetzt in den letzten 2 Wochen die beiden Turniere an meinem Cusa Dasi, das Challenger, und dann letzte Woche das Elite 16 in Ostrava. Und wenn wir am Ende 4 Turniere hintereinander spielen würden, dann ist das schon sehr anstrengend und hatten vielleicht genau im letzten Turnier dann nicht mehr so viel Fokus. Und dieses weniger Fokus-Turnier soll auf keinen Fall halt die Weltmeisterschaft sein. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir wollten das Challenger auf keinen Fall weglassen, haben überlegt, ob wir Ostrava oder Jormala spielen und ja, haben uns jetzt halt für Ostrava entschieden gehabt. Genau, jetzt waren wir ein bisschen länger zu Hause, aber haben wir dafür einen Stop auf der German Beach Tour noch eingelegt.
Ja, es ist ja, glaube ich, jetzt bei vielen so, dass sie jetzt 1-2 Turniere weggelassen haben. Ich glaube, Clemens und Nils haben letzte Woche Ostrava dann sein gelassen einfach. Ja. Jetzt bei den deutschen Frauenteams ist überhaupt gar keiner in Jormala.
Ja, genau. Nur Pretschner-Sowa spielt alles. Die spielen Ostrava, Deutsche Tour und Jormala.
Ja, aber auch, weil sie da irgendwie noch reingerutscht sind. Henning Winter sind ja auch noch hingefahren.
Das stimmt.
Ich glaube, jetzt gerade spielen auch Lukas und Robin, während wir hier aufnehmen.
Die haben gerade verloren, da komme ich gerade her, das habe ich gleichzeitig zur Physio geguckt und ich habe nur gesehen, dass Clemens und Nils gerade auf einem guten Weg sind, den zweiten Satz auch zu gewinnen. Also.
Okay, das ist nicht schlecht. Dann ist natürlich auch aufgefallen, dass ihr nach der Quali dann zur deutschen Tour gefahren seid auch relativ erfolgreich. Aber erstmal wollen wir gleich drüber sprechen über das Turnier, aber ihr wart so das einzige Team, das das so gemacht hat. Also die anderen deutschen internationalen Damenteams, die hat man jetzt nicht gesehen. Weißt du, warum, oder kannst du uns ja aus deiner Perspektive sehen, warum ihr das euch so dafür entschieden habt?
Naja, also Borgersude haben wir jetzt seit die zwei Wochen, glaube ich, gar nichts gespielt. Chantal und Sarah hatten andere Gründe, warum sie jetzt nicht dran waren, nicht dabei waren und haben auch sich über, also nicht überlegt gehabt, da die deutsche Tour zu spielen, hat uns Sarah erzählt. Und naja, Sinja und Svenja haben was anderes gemacht.
Die hatten was anderes vor, ja.
Die stimmt. Hatten ganz gut einen anderen Plan gehabt. Und genau, und für uns war auf jeden Fall, wir haben ja dann im zweiten Quali-Spiel verloren, waren echt zwei Stunden, also vor allem ich super geknickt und haben uns überlegt, fahren wir noch hin, machen wir es nicht, und waren aber so, okay, wenn wir jetzt halt wirklich 15 Tage haben, bis wir das nächste Mal auf dem Court stehen bei der Weltmeisterschaft, da wollen wir schon noch ein paar wirkliche Spielwiederholungen vorher haben und wollen jetzt halt nicht mit einem eher schlechten oder ein bisschen sehr enttäuschten Gefühl aus dem letzten gespielten Spiel rausgehen, bevor wir in der WM starten.
Okay, das ist verständlich. Es hat ja dann auch funktioniert und dann geht ihr eher mit einem erfolgreichen Gefühl in die WM dann rein. Genau, wie war es in Düsseldorf für euch? Also man kann ja dazu sagen, ihr habt gewonnen am Ende das Turnier. Ja. Aber genau, wie war es mal wieder auf deutschem Boden zu spielen?
Ja, für mich ist immer super aufregend wieder in Deutschland. Man ist ja da an eins gesetzt und wenn ich ein bisschen zurückdenke an die Zeit, wo ich noch nicht an eins gesetzt war und mal gegen an eins gesetzten gespielt habe, dann wollte man immer noch ein bisschen mehr gewinnen und hat noch ein bisschen freier aufgespielt, noch ein bisschen mehr Ass oder Arschloch im Aufschlag gemacht und und den Druck, den spürt man jetzt schon auch auf der anderen Seite. Also gerade in unserem ersten Spiel, was wir hatten, haben wir im ersten Satz, glaube ich, nur, keine Ahnung, 25-23 gewonnen. Weil die Mädels auf der anderen Seite wirklich super viel Druck gemacht haben. Und da sind wir auf jeden Fall ordentlich ins Schwitzen gekommen. Aber am Ende des Tages, ich meine, wir hatten vier Spiele vor Ort. Zweimal gegen die Ukrainerin, einmal gegen Klinke Ottens und unser Auftaktspiel eben. Und das war jetzt halt nicht körperlich an Grenzen gehen, weil wir innerhalb von drei Tagen vier Spiele zu machen, ist in Ordnung. Aber man hätte auch wenn man, glaube ich, ein wichtiges Spiel verloren hätte, hätte man diese ganze Riesen-Verlierrunde spielen müssen. Und die haben wir uns ganz lang gespart. Aber am Ende des Tages, war's cool, mal wieder deutsche Tour zu spielen. Ey, super lang gefühlt her, auch wenn die letzten zwei Jahre klar was stattfand. Aber mit Zuschauen in Deutschland ist schon, das mag ich echt gern.
Ja, würdest du auch sagen, dass das so ein bisschen was anderes war als das, was jetzt die letzten zwei Jahre ging, dass es jetzt irgendwie wieder doch deutsche Tour ist wie früher so ein bisschen?
Ja, ich finde, also es fühlt sich noch nicht ganz an wie früher, obwohl ich auch nicht weiß mit der neuen Ausrichtung, ob es je wieder so sein wird. Ja. Aber es ist schon was anderes als die letzten zwei Jahre. Also wirklich klar, ausgenommen von Timmendorf natürlich. Timmendorf letztes Jahr war super cool, auch mit wieder vollen Rängen und nicht nur die 200 Leute wie 2020, aber es ist auf jeden Fall cool, wieder vor Publikum zu spielen und auch mal, wenn man einen Block gemacht hat, sich zum Publikum zu drehen und das gemeinsam zu feiern, das ist schon, das hat irgendwie gefehlt, wenn man sonst immer nur, weil es so leise war, die Kommentatoren am Rand immer mit kommentieren hat hören und ich stehe auch dazu mit Zuschauen und ein bisschen mehr Stimmung und Musik und das ist ein bisschen Speechvolleyball, für das man es macht und was mich motiviert.
Ihr habt jetzt aber, also bis auf diesen allerersten Satz, den du schon angesprochen hast, relativ deutlich die restlichen Spiele bestritten. Ja, das Finale war ein bisschen knapper, aber sonst war es relativ deutlich. Nimmt man da denn trotzdem das mit? Ist das trotzdem wertvoll so oder ist das, jetzt gewinnen wir hier mal kurz das Turnier?
Nö, das ist auf jeden Fall für uns wertvoll, weil wir zusammen mit unserem Coach jetzt nicht nur gesagt haben, okay, wir spielen einfach drauf los, let's go, sondern wir haben uns so ein paar spezielle Sachen vorgenommen, was wir nochmal im Hinblick auf die WM noch ein bisschen besser machen wollen und hatten praktisch so eine kleine extra Aufgabe dabei, die echt ganz gut geklappt hat. Also es ging ein bisschen um Blockabwehr wir uns da echt einige Punkte noch geholt haben. Und sowas probiert man natürlich lieber mal aus bei einem Spiel, wenn man, sagen wir mal, drei, vier Punkte vorne ist, als wenn man jetzt halt in die nächste World Tour Quali geht und sagt, okay, und jetzt aber mal was ausprobieren. Das ist, glaube ich, das ist unrealistisch. Deswegen war das dafür wirklich die perfekte Möglichkeit.
Und jetzt der Plan, jetzt habt ihr quasi frei erstmal und dann geht's, wie und wann geht's nach Rom?
Genau, jetzt legen wir eine Woche die Füße hoch und dann
genau, jetzt einfach mal Pause machen.
Nee, also wir haben natürlich jetzt sind schon wieder im Training und nächsten Dienstag fliegen wir nach Rom direkt und der genaue Spielplan ist noch nicht raus, also die Gruppe ist raus, aber der Plan noch nicht und wir werden aber Freitag und allerspätestens Samstag unser erstes Spiel haben. Also wir haben noch genug Zeit vor Ort und ja.
Und du sagst es, die Gruppen sind gerade irgendwie ausgelost worden. Hast du im Kopf, mit wem ihr in einer Gruppe seid? Sonst mache ich mir das gleich mal hier kurz auf.
Nee, habe
Aber
ich.
so auf den ersten Blick waren jetzt für alle deutschen Teams tatsächlich, es war schon mal zumindest keine absolute Killergruppe dabei, wenn man so das drauf geguckt hat jetzt
Nee, das
erstmal.
stimmt. Aber ich glaube, von diesen ganzen Gruppen, die es gibt, ist auch nur eine Killergruppe so richtig dabei.
Gruppe B.
Also, ja, hast du schon
Ja, ich glaube, das war es wirklich,
abgecheckt?
Gruppe
Da,
B.
wo die Österreicherinnen auf jeden Fall drin waren, die China als vier mit reingebekommen haben. Wir haben auf jeden Fall Hübeli Brunner, wir haben die Mexikanerin und Mosambik.
Okay, das ist dann auch spannend, wenn man die auch einfach gar nicht kennt, wahrscheinlich.
Ja, ich bin gespannt. Also wir hatten ja, ich habe ja 2019 schon praktisch meine erste WM gespielt und da hatten wir auch praktisch das Eröffnungsspiel gegen ein afrikanisches Team, wo man eben 0,0 Video vorher gucken konnte und man halt selber auch super aufgeregt war, weil das erste Spiel bei der WM, dann auch die Heim-WM. Und das war, ja, das war nochmal eine andere Aufregung, aber ja, jetzt kenne ich zumindest schon ein bisschen, wie es ist, gegen so ein Team zu spielen und ich denke, wir werden da nicht groß überrascht werden, aber wir sollten auf, ja, wir müssen auf jeden Fall immer 100% spielen.
Und man merkt jetzt, die WM ist irgendwie auf jeden Fall im Fokus, auch für euch, logischerweise so. Aber also wie großes Saisonhighlight ist denn das überhaupt? Also nur weil es eine WM ist, ist das gleich automatisch das Saisonhighlight? Weil man muss ja sagen, ihr seid jetzt nicht die Top-Favoriten auf den Titel irgendwie dieses
Was?
Jahr. Und trotzdem ist es, hat das so einen riesen Stellenwert irgendwie gefühlt zumindest. Kannst du mal sagen, wie groß der denn tatsächlich ist?
Ja, ich finde schon, dass das einen sehr hohen Stellenwert hat. Klar, wir sind gerade nicht in der Olympia-Quali und wir haben drei aus vier Systemen in der Punkteverteilung. Das heißt, eine WM ist jetzt auch nicht mehr so lange in der Wertung drin wie sonst. Aber sowas, ich meine, es ist ein Titel, ne? Also es ist wie, du kannst deutsche Tour spielen oder es ist die deutsche Meisterschaft. Und so kannst du halt World Tour spielen. Aber klar, die Weltmeisterschaft, das ist ein Titel, der wird eben nur einmal alle 2 Jahre vergeben. Und das ist schon was ganz Besonderes. Auch wenn wir vielleicht nicht Favoriten auf den Titel sind, ist es trotzdem, ist nicht so, dass wir nicht trotzdem mal auf eine Top-10-Platzierung schielen. Und ich meine, wenn man sich Sinja und Svenja anguckt, die sind ja auch von Weltrangliste-Position 14 einfach mal ganz oben aufs Treppchen gesprungen. Also so ein kleines Sommermärchen. Da kann ja jeder im Beachvolleyball von träumen.
Geht auf jeden Fall alles, ja. Das gibt ja auch nochmal ordentlich mehr Punkte als ein normales Turnier. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie viele es am Ende wirklich sind, aber es war auf jeden Fall immer so, dass eine gute WM-Platzierung dich eigentlich erstmal durch die Saison geschleppt hat, zumindest im alten System.
Ja.
Und jetzt sagst du es, wir haben 3 aus 4, aber trotzdem hilft das natürlich erstmal, wenn man da ganz gut performt. Wahrscheinlich deswegen auch
Auf jeden Fall.
so diese Priorisierung bei allen Teams. So, man sieht ja jetzt, ganz viele machen Pause. Sven und Paul sind irgendwie als achter Nachrücker noch ins Elite gerade reingekommen, weil die
Ja.
ganzen Männerteams abgesagt haben, weil sie sich
Ja,
erholen wollen.
wirklich? Wahnsinn.
Ja.
Ja.
Hatte gut, haben jetzt das erste Quali-Spiel verloren, aber das gibt trotzdem schon Punkte, ist auch ganz nett.
Ja, das stimmt. Und auch nicht wenig, ne?
Ja, ist ja ein
Ja,
Elite.
das stimmt.
Genau, wir waren gerade schon bei diesem 3 aus 4 System. Du kennst es ja nun auch schon anders. Also früher war es wie viel? Aus
Vier aus
4 aus
sechs.
6,
Und für
genau.
eine WM-Quali waren es sogar, glaube ich, noch mehr Turniere, die reingezählt haben.
Ja, und inwiefern verändert das jetzt irgendwie so die Saisonplanung? Muss man da noch ein bisschen mehr darauf achten, welche Turniere man jetzt wirklich spielt, weil man jetzt irgendwie kein schlechtes Ergebnis mit drin haben will in den letzten Ergebnissen? Es wirkt so ein bisschen stressiger eigentlich. Eigentlich muss man doch jetzt immer performen.
Tatsächlich ist es so, wenn man nicht rausrutschen will, dann muss man immer performen. Für uns geht es jetzt halt, wir sind jetzt halt nicht ganz, also wir waren jetzt halt in Ostrava an 3 in der Quali, das heißt recht knapp dran am Hauptfeld, aber wir rechnen jetzt nicht damit, dass wir in den nächsten Elite-16-Turnieren im Hauptfeld sind. Und das heißt, wir sind so oder so bei den Elite-Turnieren in der Quali, so viele Punkte haben wir auf jeden Fall und wir sind bei den Challenger-Turnieren eher im Hauptfeld. Und das bedeutet eigentlich, dass wir mit jedem Turnier theoretisch planen können. Wenn wir, keine Ahnung, 70% unserer Leistung abrufen, dann bleiben wir da auch erstmal irgendwo da drin. Aber Ziel ist natürlich, klar, sich vor allem für die nächstjährig im nächsten Jahr beginnende Olympiasaison da noch ein bisschen weiter nach oben zu spielen, dass man zum Beispiel in der Elite 16 Quali halt erstmal vermeintlich leichteres Los hat, als wenn man gleich gegen die ganz oben spielen muss.
Ja, also, aber dann muss man vielleicht am Ende der Saison schon so ein bisschen taktieren, oder? Also,
auf jeden Fall.
Welche taktieren, Turniere man denn spielt.
Ja, es haben auch bezüglich der WM-Quali einige Teams taktiert, also welche Teams dann noch in Kusadasi und in Doha doch noch abgemeldet und doch nicht gespielt haben. Das fand ich auch recht interessant, weil dann doch noch irgendwie Punkte gesaved wurden. Das ist ein bisschen schade in dem 3-auf-4-System, wenn man überlegen muss, eher ein Turnier nicht zu spielen, als weil man Angst hat, eben nicht gut genug zu performen. Aber ja gut, mit dem System schlagen wir uns jetzt dieses Jahr rum und dann werden wir mal sehen, ob das vielleicht noch ein bisschen angepasst wird.
Ja, Tatsache. Und bei euch lief es ja jetzt gut, eigentlich ganz, ganz okay bisher dieses Jahr, würde ich sagen. Also schon ganz gute Platzierung gemacht. Erstmal, wie habt ihr das gemacht? Wieso ist, also würdest du auch sagen, dass es gut läuft bei euch gerade? Erstmal das?
Ja, würde ich schon sagen. Ja. Also hätte man mir vor der Saison gesagt, dass wir jetzt ein Halbfinale haben, dass wir einen 5. Platz haben. Und dann hätte ich das unterschrieben. Und klar ist man jetzt in der Situation, ich meine, wir haben uns, glaube ich, wir waren Anfang der Saison zusammen, Weltrangliste, keine Ahnung, 28, jetzt bei der WM sind wir an 15 gesetzt. Das ist schon das ist schon in die Richtung, in die es gehen soll. Und ja, ich meine, wir spielen echt gut zusammen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich überrascht bin, sondern dass ich freue mich da einfach sehr drüber. Isa ist auch eine super Abwehrspielerin und auch das Spiel miteinander, obwohl wir noch nicht so lange praktisch ein Team sind und halt super wenig Wettkampferfahrung haben zusammen, funktioniert echt gut. Also bei unserem ersten richtigen Turnier, jetzt sagen wir mal nach King of the Court, haben wir direkt den 5. Platz geholt und waren 15-13 am Halbfinale dran. Dann in Kusadasi halt tatsächlich das erste World Tour Halbfinale, was ich jemals gespielt habe, halt geschafft. Und das ist eine Entwicklung, die mich einfach sehr freut und die und das, obwohl wir nach dem Turnier immer da sitzen und eine riesen Liste an Sachen haben, die wir noch besser machen können. Das gut, wie wahrscheinlich jedes Team, aber trotzdem ist da, glaube ich, immer noch Luft nach oben. Und ich glaube wirklich dran, dass ich zusammen mit Isa da echt drei sehr, sehr coole Jahre haben kann.
Ach, ist das schon, jetzt denkst du schon so weit, dass es drei sein können und werden?
Naja, also wir haben individuell das Ziel auf jeden Fall, die 3 Jahre bis Paris zu gehen. Und das ist auch unser Ziel individuell. Ob das jetzt, ich meine, wir haben darüber im November letzten Jahres gesprochen. Mhm. Da haben wir noch keine Trainingseinheit wirklich zusammen absolviert. Und ich denke, es wäre falsch zu sagen, also bevor man überhaupt ein Turnier gespielt hat, hey, wir machen 3 Jahre auf jeden Fall safe. Ich denke, man sollte immer gucken, wie es läuft, weil warum sich zu etwas verpflichten, was zum Scheitern verurteilt ist, das macht keinen Sinn. Aber so wie es bei uns sportlich läuft, habe ich daran jetzt erstmal keinen Zweifel und denke, so werde ich das auch weiter angehen.
Und kannst du da irgendwie so ein Label dran machen, warum das so gut funktioniert bei euch? Also weißt du da konkrete Dinge, warum es irgendwie einfach, es scheint ja einfach ganz gut zu passen, auch spielerisch. Versteht ihr euch auch gut auf dem Feld und neben dem Feld oder wieso läuft es gut, wenn man das überhaupt irgendwie an irgendwas festmachen kann?
Unser Coach Martin hat eine ganz gute Blockabwehrstrategie für uns entwickelt, die auf Isas Abwehrstärken und meinen Blockstärken echt ganz gut passt. Und kombiniert mit Aufschlag passt es echt ganz gut. Zudem sind wir beide recht stabil in unserem Spielaufbau. Was uns verschiedene Passvariationen beschert, was für uns auch wichtig ist bezüglich, wenn wir einen Abwehrball haben, den auch gut verwerten zu können. Und zusammen mit Isas und manchmal auch meinem guten Aufschlag sind wir, glaube ich, kein Team, wo man sagt, wenn man es auf der Liste sieht, gegen die man spielen muss, so, ah, nice, das wird easy.
Ja, klingt auch gut. Sind auf jeden Fall, wenn der Spielaufbau und das K2 funktioniert, so, dann ist ja schon immer gut. Und wenn der Aufschlag noch dazu kommt, dann was soll passieren, ne?
Ja, gibt noch genug.
Ja, die Liste ist lang, hast du ja schon gesagt. Ja. Dieses Jahr ist es ja aber so, dass alle deutschen Damenteams eigentlich ganz gut davor sind und hier eine Platzierung und da eine Platzierung raushauen. Es gab auch schon ein, zwei oder ein paar mehr sogar deutsche Duelle dann auf den Turnieren so.
Ja.
Wie, ja, ist da irgendwie jetzt so ein erhöhtes Konkurrenzdenken auch? Also geht man da nochmal anders ran? Man kennt sich ja auch irgendwie, es ist ja dann immer nochmal was anderes, weil man einfach schon viel öfter gegeneinander gespielt hat. Hm. Und teilweise trainiert ihr ja auch zusammen so dann in Hamburg oder zumindest am gleichen Standort. Ist das anders als irgendwie in den letzten Jahren?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich meine, die letzte Olympia-Quali war irgendwie 3 Jahre. Und das ist aber jetzt in dieser Saison schon ein bisschen anders. Ich denke, dass es in dieser Saison überhaupt keinen Grund gibt, ein innerdeutsches Konkurrenzdenken zu haben, sondern das gleiche Konkurrenzdenken, wie ich gegen Tschechien oder Österreich oder was auch immer habe. Weil es ist genug Kuchen für alle da. Also jeder, der gut spielt, sollte eine gute Platzierung bekommen. Und nur weil Chantal und Sarah oder Borger Sude oder was auch immer gut spielen, bedeutet das nicht für mich weniger oder mehr, ob das jemand anders ins Halbfinale geschafft hat. Also ich glaube, es ist mit allen Teams so, dass wir gegenseitig sagen, geil Mädels, holt euch das Ding, wenn eine Runde weitergekommen wurde oder sowas. Also da sehe ich überhaupt keinen Punkt.
Und wie ist das, wenn ihr gegeneinander spielt? Also das ist eher so ein persönliches Ding, glaube ich. Denkst du dann, okay, nice, die kenne ich gut, da weiß ich, was wir machen müssen? Oder denkst du, ach scheiße, nicht schon wieder gegen die irgendwie, die wissen, was ich mache, vielleicht auch?
Ja, gute Frage. Gute Frage, muss ich erstmal ein bisschen länger drüber nachdenken.
Hattet ihr schon ein Duell dieses Jahr? In einem K.O.-Spiel?
Wir haben schon zweimal gegen Shanti und Sarah gespielt. Einmal haben wir verloren, einmal gewonnen. Und ja, ich meine, es ist immer ein bisschen was anderes, gegen ein deutsches Team zu spielen. Aber ich glaube, genau in diesem Jahr, wo eben jetzt nicht Olympiaplätze ausgespielt werden, für die nur zwei deutsche Teams eben am Ende erfolgreich sind, hat das echt weniger Bedeutung.
Okay. Ist ja auch dann ganz nett, dass ihr euch dann schon im Hauptfeld irgendwo trefft und nicht auf irgendwelchen Country-Quotas auf dem zwei Tage vorm Turnier.
Ganz genau.
Also ja, das ist schon ganz, ganz nett, dass ihr da jetzt alle im Hauptfeld rumtun, ja, oder?
Auf jeden
Fall.
Wenn
das denn so der Fall ist.
Ja, und wir sind ja auch alle so knapp beieinander. Ich meine jetzt, ich weiß nicht, Sinja und Svenja haben sich jetzt ein bisschen weiter nach oben katapultiert, aber davor waren vier deutsche Teams innerhalb von 6 Platzierungen, glaube ich, in der Weltrangliste, was ja zeigt, dass die Qualität von uns allen immer besser wird und jetzt schon mal ein Halbfinale erreicht haben auf der World Tour und ja, ich bin echt gespannt, wie sich das noch so entwickelt.
Ach, das ist tatsächlich so, ne? Da würde ich gerne mal so Statistiken sehen, wie das Länderranking so ist.
Ja, stimmt.
Bei den Damen.
Ja.
Weil da ist, na gut, man sieht natürlich immer viel Brasilien und viel USA, aber da glaube ich.
Aber ich meine, es war jetzt halt Itapema, waren es Borger Sude, Doha waren es Laura Schulz, Kusadasi waren es wir und jetzt in Ostrava waren es Sinja und Svenja. Also, ja, kein Turnier ohne deutsche Halbfinale.
Ja, schon nicht schlecht.
Bisher.
Du bist jetzt in Hamburg, neuerdings, mehr oder weniger. Wann bist du nach Hamburg gezogen?
Mitte November. Also eigentlich 5 Tage, nachdem mir Isa gesagt hat, let's go.
Und wie gefällt es dir in Hamburg?
Ich wohne 1,5 Kilometer vom Olympiastützpunkt weg, habe den Stadtpark in der Nähe, bin aber auch nicht weit vom Flughafen entfernt. Das heißt, da muss ich nicht immer ewig, ewig noch rumcruisen, wie es jetzt in Berlin zum Beispiel war. Und ja, finde ich cool. Also die Halle ist top, die Beachwelt da draußen, ich weiß nicht, ob du da, ja, warst safe auch schon mal da.
Okay.
Ist auch top. Also gibt nichts, was mir nicht gefällt. Aber man muss auch ehrlich sagen, vor dem letzten halben Jahr war ich vielleicht 3 Monate zu Hause und in denen war man auch vor allem fertig. aber ich mag es mit meinem Hund ein bisschen im Stadtpark spazieren zu gehen, ja, ab und zu mal an die Alster und das finde ich ganz cool.
Es wird jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt mehr Zeit in Hamburg verbracht, jetzt wo die Saison in vollem Gange ist.
Nee, das stimmt. Aber trotzdem finde ich es immer wie schön, selbst wenn man zwischen zwei Turnieren ist, wenn man dann noch wenigstens einen Tag zu Hause ist und einmal kurz den Kopf ausschalten kann, einmal kurz Beachvolleyball off und danach wieder viel mehr Kraft hat.
Weißt du noch, wie die Partnerfindungsphase ablief? Also das ist jetzt ja schon auch wieder ein halbes Jahr her so, und du sagst, Isa hat dich ja irgendwie angerufen. Genau, gab's da irgendwelche anderen Gespräche vorher? Gab es andere Optionen? Bist du direkt in den Koffer packen gegangen und hast eine Wohnung gesucht? Wie lief das ab?
Es war eine aufregende Zeit, sagen wir mal so, als Kim mir dann gesagt hat, dass sie ein Baby bekommt. Ja. Sie hat mir erst gesagt, okay, für sie wird es erstmal kein Beachvolleyball-Umfeld mehr geben. Und dann habe ich halt sofort gesagt, okay, ne, ich frage Isa. Und habe Isa dann auch recht bald gefragt. Und dann hat sie mich 2 Monate lang ein bisschen auf heiße Kohlen sitzen lassen und hat so ein bisschen erstmal für sich und auch mit anderen gesprochen, klar. Ich habe dann auch kurz mal meine Fühle ausgestreckt und ich war dann 3 Wochen bei der Bundeswehr. Und in der letzten Bundeswehrwoche, an dem Dienstag, hat Isa mich dann angerufen und gesagt, Sandra, let's go. Und am Montag darauf haben wir zusammen in Hamburg trainiert. Also das ging dann habe ich tatsächlich alle meine Koffer schnell gepackt und bin los. Tatsächlich 6 Wochen bei Freunden auf der Couch geschlafen, weil ich noch keine Wohnung hatte. Und bin da immer zum Training getingelt. Und dann bin ich Mitte Dezember umgezogen und seitdem hier. Voll.
Ich höre immer so viele Geschichten, wo es halt einfach nur dieses Gespräch zwischen den beiden Sportlerinnen ist. Wie kommt denn eigentlich der DVV da noch mit ins Spiel? Hast du denn danach noch Niklas angerufen und gesagt, ist das okay, wenn ich nach Hamburg komme? Oder wie läuft das ab?
Das lief so ein bisschen gleichzeitig ab. Also klar besprechen sowohl Isa als auch ich unsere Entscheidungen so ein bisschen mit Jürgen. Aber es ist nicht so, dass die für uns Entscheidungen treffen, sondern es ist einfach nur, okay, das könnte das Umfeld sein, das könnten die Möglichkeiten sein. Und es ist eine Absprache, aber nicht vorgegeben.
Okay. Und dann, aber da war dann alles kein Problem, dann hieß es, alles klar, komm, mach. Aber das war wahrscheinlich, hatte vorher auch schon mal irgendjemand gefragt, ob das denn generell möglich wäre, dass ihr
jetzt Stützpunkt geht. Gerade eben, weil es eben an diesen zentralen Stützpunkt gegangen ist, konnte man jetzt nicht machen, was man will, sondern es musste schon ein bisschen mehr über Rahmenbedingungen gesprochen werden. Ja. Aber das war dann die kleinere Sache neben überhaupt der Partnerfindung.
Und wie ist jetzt euer Umfeld? Also wie sieht euer Trainerteam aus?
Wir haben Martin Engweg als Trainer. Der war vorher bei den Norwegerinnen. Ja. Hat also ein bisschen gucken können, wie man ordentlich Beachvolleyball spielt. Bei den Jungs, bei den Norweger Jungs, wo du ja auch schon einige Erfahrungen gesammelt hast, wie ich gesehen habe.
Yes.
Der ist jetzt auch seit Anfang November offiziell beim DVV und arbeitet mit Priorität mit uns, hat noch Anna und Kira potenziell als zweites Team, aber da wir viel unterwegs sind, ist er vor allem bei uns immer mit dabei. Und im Krafttraining haben wir jeweils eigene Athletiktrainer das ist so ein bisschen unser Team.
Und wie ist es so euer Trainingsalltag? Also trainiert ihr viel mit den anderen Teams, die da sind? Oder holt ihr euch ein paar Männer ran, so wie das Laura und Kira früher häufig gemacht haben? Oder wie sieht das aus?
Ja, unterschiedlich. Also wir waren tatsächlich wir waren in 3 Trainingslagern. Einmal mit Borgesude. Borgesude waren auch einmal bei uns in Hamburg für 3 Tage. Wir waren mit Japanerinnen in Doha und noch auf Teneriffa mit gefühlt halb Europa. Ab und zu mal mit Sinja Svenja. Für diese Woche sind ein paar Einheiten ausgemacht gewesen, zumindest letzte Woche. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie da der Stand ist, ob die tatsächlich ein bisschen...
Die sind noch auf der Party
wahrscheinlich. Ja, genau, zu Recht, haben sie sich verdient. klar, wir trainieren auch mal mit Leo Lea, also mit Körzinger Kunst. Holen uns aber auch immer wieder Männer ins Training. Also das ist tatsächlich recht gemixt. Jetzt, wenn es Richtung Saison geht, dann natürlich viel mehr noch Spieltraining anstatt Einzeleinheiten.
Und Martin spricht wahrscheinlich Englisch, ne?
Martin spricht Englisch, aber Man darf es nicht nur schätzen, wenn man neben ihm steht. Er kann auch sehr, sehr gut Deutsch verstehen und auch etwas sprechen.
Okay, also das kommt. Da gibt er sich Mühe? Oder hat er das schon von irgendwo von vorher?
Nee, das glaube ich, hat er jetzt erst angefangen. Er hört da recht viele Podcasts und ja, kann aber auch schon, wenn wir mal Spiel-Nachbesprechungen haben und Isa und ich uns natürlich auf dem Feld auf Deutsch miteinander halten, dann sagt er, ja, habe ich doch verstanden, was ihr da bei 15 Beide oder sowas gesagt habt.
Okay, also, ja, gespannt.
Da muss man schon aufpassen.
Krass, wenn das so schnell geht. Da kannst du nicht hinter seinem Rücken oder also vor ihm über ihn reden. Denn
nee, das stimmt.
Das habe ich vorhin noch vergessen zu fragen. Was ist eigentlich euer Ziel so für dieses Jahr? Also ist es... Oder habt ihr euch vorher ein Ziel gesteckt? Habt ihr das mittlerweile angepasst? Weil du sagst, so, das hättest du genommen vor der Saison. Und was habt ihr da eigentlich ausgemacht?
Also ursprünglich hatte Martin mal ausgeschrieben, wir qualifizieren uns für die WM. Das war ja gefühlt nach zwei Turnieren schon recht klar. Und jetzt ist es tatsächlich, also neben dem klassischen individuelle Weiterentwicklung, was auch sehr wichtig ist, ist es schon, ja, immer mal wieder die Setzliste zu übertrumpfen. Also am Ende des Turniers ein bisschen besser dazustehen, als man vorm Turnier dagestanden ist. Und das bedeutet ja zum Beispiel für die WM, dass wir uns in die Top 10 halt vorspielen wollen. Und ja, da bin ich auch mal gespannt, wie wir das angehen.
Aber da steckt ihr euch dann quasi Turnier für Turnier.
Genau.
Irgendwelche neuen Ziele?
Ganz genau.
Also, als Team wahrscheinlich.
Ja, genau. Und es ist echt ein bisschen schwierig, weil wenn wir jetzt, wir halt echt ein paar auch super gute Spiele dabei haben, zum Beispiel jetzt halt in Kusadasi haben wir in der Gruppenphase gegen die Turniergewinnerin am Ende, also die das Turnier am Ende gewonnen haben, gewinnen können. Und das war ein Spiel, das hat einfach super viel funktioniert. Das heißt, wir haben top aufgeschlagen, Isa hat Wahnsinnsbälle in der Abwehr geholt, ich habe mir ein paar Bälle im Block geholt und jetzt hat man natürlich den Anspruch, das immer wieder auf dem gleichen Level zu machen, aber so funktioniert das halt nicht, also es gibt immer ein bisschen Auf und Ab und man wird sich nicht immer diese perfekten Bälle holen und da müssen wir viel daran arbeiten, was ist unsere Erwartungshaltung wie gehen wir damit um und deswegen ist es so ein bisschen, ich habe wirklich Blut geleckt und ich reib mir die Finger auf unsere nächsten Turniere hin. Ich bin einfach super gespannt. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Saison und auf die nächsten Jahre.
Ja, es macht auch sehr viel Spaß, irgendwie dieses Jahr das anzugucken. Ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwie bei den Damen gerade sehr, oder bei den Männern auch, sehr dicht beieinander ist irgendwie. Also es ist jedes Mal, es wäre schwierig zu wetten, so jedes Mal vorher weißt du nicht, wer jetzt gegen wen gewinnt und gab ja schon viele, viele Upsets, so viele Favoriten sterben so. Also das kriegt man wahrscheinlich vor Ort dann auch mit.
Auf jeden Fall. Also man innerhalb des Teams sprechen wir auch manchmal darüber, hey, was denkst du, was hier passiert, was denkst du, was hier passiert? Und meistens lieg ich ganz daneben. Martin hat, glaube ich, am meisten recht mit seinen Voraussagen, aber also mich brauchst du bezüglich keiner Vorhersagefragen in diesem Jahr.
Aber also ist das nur mein Gefühl oder ist das auch anders als die letzten Jahre, dass das irgendwie so ein bisschen dichter zusammengerückt ist?
Ich glaube, dass, oder wie ich mal gehört habe, soll es in der Saison nach den Olympischen Spielen immer ein bisschen mehr Mix-up geben. Das heißt, auch die richtig guten Teams, die sich auch eventuell neu formiert haben, die müssen sich erstmal wieder finden oder richten sich ein bisschen neu aus, stecken sich neue Ziele, probieren neue Sachen aus. Zum Beispiel, wenn man jetzt halt Joanna Anouk anguckt, die pritschen plötzlich oder machen andere Aufschläge und sortieren sich alle ein bisschen neu, versuchen wieder neue Stärken zu finden und dafür ist das Jahr aber eigentlich auch da. Also kann schon sein, dass alle ein bisschen mehr zusammengerückt sind. Würde ich, glaube ich, auch so unterschreiben.
Ja, aber ist ja dann eigentlich eine ganz gute Chance, sich da dann irgendwie dann auch mit ins Gespräch zu bringen und mit reinzuspielen, gerade wenn es jetzt da nochmal ein neues Punktesystem gibt und so, wie jetzt gerade, wo man einfach mehr die Chance hat. Also das ist auf jeden Fall ganz cool und auch für die Attraktivität so, dass man da ein bisschen zugucken kann, dass nicht einer so überdominant ist, ist auf jeden Fall ganz cool.
Auf jeden Fall.
Hast du schon irgendwie dieses Jahr ein Lieblingsteam gefunden, gegen das du am liebsten spielst, so?
Du meinst von den vier Turnieren inklusive deutsche Tour, in denen wir schon waren?
Ja.
Wir haben jetzt schon 2-0 gegen Magno Magno.
Ja, gut.
Aber ich weiß nicht, ob das zählt.
Ja, es muss ja nicht mehrfach
Boah,
gewesen sein,
schwierig.
sondern vielleicht auch
Ja.
wirklich so, da lief es einfach irgendwie, gibt es Teams, die euch liegen oder so eine Art Spielweise, die euch gut liegt.
Schwierig. Fällt mir jetzt gerade keins eindeutig ein. Ich mag immer Spiele, wo man sehr viel auf Taktik achten muss, wo wir wirklich einige Hinweise bekommen. Und ja, das finde ich immer super spannend. Das haben wir zum Beispiel für die Tschechinnen, die wir in Kusadasi im Viertelfinale gespielt haben, hatten wir da einige ein bisschen speziellere Sachen. Das finde ich immer spannend, wenn man dann auch nicht nur körperlich pushen muss, sondern halt auch hier im Köpfchen ein bisschen mitarbeiten muss.
Und hast du andersrum irgendein Team dieses Jahr, wo du denkst, boah, gegen die will ich wirklich nicht spielen oder will ich nicht nochmal spielen? So, irgendwelche Teams, die einem denn so gar nicht liegen?
Also ich glaube, wir haben ja jetzt halt hier dieses Spiel um Platz 3 in Kusadasi gegen Cannon Sponsel. Das war schon irgendwie blöd. Das hat irgendwie alles nicht so wirklich funktioniert. Und die haben dann auch jetzt in Ostrava gegen Shanti und Sarah echt gut gespielt. Und ja, weiß ich jetzt nicht. Das ist, glaube ich, jetzt kein richtig leichtes Los, obwohl
Das
es
muss nicht nochmal sein.
recht nah an uns dran ist.
Ja, also kann schon nochmal
Verrat es
vorkommen,
ihm
dass ihr die
nicht.
nochmal.
Ja, kann auf jeden Fall nochmal und wird auch nochmal vorkommen. Also man kriegt ja immer die man eigentlich am wenigsten haben will. Aber gut.
Ja, aber gut, da sollte man sich dann wahrscheinlich weniger Gedanken drum machen
Ja, genau.
und das nächste Mal besser machen.
Ja.
Dann wollen wir nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit gucken. Jetzt waren wir viel in diesem Jahr. Und es ist wirklich ein absoluter Standard, was ich ja eigentlich immer irgendwie mal rausfinde. Wie bist du eigentlich zum Volleyball gekommen?
Wie bist du zum Volleyball gekommen?
Ja.
Ja, das ist schon tatsächlich ein paar Jahre her. Ich habe auch, wie vermutlich alle anderen auch, Hallenvolleyball angefangen. Noch bei mir im Süden, in Grümzell und dann später in Lohhof, wo so ein bisschen innerhalb der Region so ein bisschen die Leute, die ein bisschen größer waren und ein bisschen Ballgefühl hatten, hingeschickt wurden. Dann ging es durch diese ganzen Auswahllehrgänge. Und die Erwachsenenmannschaften immer höher. Ich habe dann mit 15 zum ersten Mal erste Liga gespielt. Für 4 Jahre, 2 Jahre in Sonthofen, ein Jahr Vilsbiburg und ein Jahr VCO Berlin. Und dann hatte ich die Schnauze voll vom Indoor-Volleyball. Nein,
Warum?
ich habe
Warum?
gleichzeitig auch Beach gespielt und ich habe einfach im Beachvolleyball gleich auch mehr Erfolge gesammelt und stehe absolut auf diese Selbstverantwortung, auf dieses, ich bin zu 100% dafür verantwortlich, ob ich verliere oder gewinne und niemand kann mich auswechseln oder einwechseln oder ja, das fand ich irgendwie super viel, das fand ich viel besser einfach im Beachvolleyball und habe dann auch mit 19 mich dafür entschieden, komplett Beachvolleyball zu machen. War da 8 Jahre lang dann in Berlin am Olympiastützpunkt, habe mit 5 verschiedenen Partnerinnen gespielt vor Isa. Also da habe ich tatsächlich ein bisschen durchgewechselt. Und ja, genau, bis ich jetzt letztes Jahr in ein Jahr lang komplett in Den Haag verbracht habe, zusammen mit Kim. Und genau, Ende letzten Jahres nach Hamburg gezogen bin. Ich glaube, das war die
Einmal
kürzeste Version dieser Antwort, die ich jemals gegeben habe.
der Schnelldurchlauf. Aber
Ja.
gehen wir nochmal zurück, so als du denn aus der Halle, wo du dann keine Lust mehr drauf hattest, so in den Sand gegangen bist, bei wem, so waren so die ersten Trainer, die du denn hattest in Berlin?
Ich habe bei Leo Valigora trainiert. Ich weiß nicht, wie vielen deiner Zuhörer der noch was sagt, aber der war über lange Jahre der Trainer in Berlin und da habe ich auch super viel gelernt. Und dann ja, wurde uns irgendwann nahegelegt, dass wir alt genug sind, um uns einen eigenen Trainer zu holen. Und das mussten wir natürlich finanziell auch erstmal hinbekommen und haben
Das war
dann.
damals noch so, ne? Also das ist ja jetzt eigentlich nicht
Das
mehr
ist
so richtig
jetzt ein
denkbar.
bisschen anders,
Ja.
genau. Aber ja, das war auf jeden Fall das, wie wir es mitbekommen haben. Und wir hatten in Berlin da ja auch zwei große Vorbilder vor uns mit Häufig Semmler, bei denen wir uns abgucken konnten, was Leistungssport so bedeutet. Und die hängen in Berlin auch immer noch an der Decke. was für mich lange Jahre Ziel war, was aber, glaube ich, niemals passieren wird, dass die dann nochmal abgehangen werden und irgendwie anders aufgehangen wird, was auch absolut verdient ist. Und ja, mit denen waren wir zusammen, haben zusammen Krafttraining gemacht, haben eben ja viel gesehen, wie man eben als Profi so arbeitet. Und da habe ich auch super viel gelernt. Und dann hat Kai Matysik uns übernommen und immer mich mit meiner jeweiligen Partnerin und hat uns da, ja, hat praktisch uns so ein bisschen gezeigt, okay, das ist der Weg, wie man auf die World Tour kommt. Und dafür muss man x Sachen machen und auch x Sachen nicht machen. Und das macht nicht immer Spaß, aber das ist halt nun mal so der Leistungssport. Und ja, da habe ich und meine jeweilige Partnerin auch immer auch sehr viel gelernt.
Und wann hast du so die Entscheidung getroffen, okay, ich möchte das auch, ich mache jetzt hier Leistungssport?
Ja, das ist tatsächlich, ich finde das immer schwierig, diese Frage, weil man macht, glaube ich, schon länger Leistungssport, als man sich dafür entscheidet. Weil,
ja, am Anfang wird man da so ein bisschen, da geht das einfach so los, auch gerade in der Halle dann irgendwie, dann
ja, da, genau. man da so reingeht. Man will einfach nur Spaß haben mit seinen Freundinnen und plötzlich trainiert man 5-mal die Woche. Ja. Und klar, es ist nochmal ein Unterschied von Leistungssport auf jeden Fall. Und das ist dann definitiv eine bewusste Entscheidung, die man treffen muss. Aber ja, in die Richtung zu gehen, ich glaube, als ich ja so ein bisschen ja, gesehen habe, wie Katrin und Ilka bei der WM damals Vierter geworden sind und ja, wie so Olympische Spiele stattfinden und dass dann die Athleten alle auf dem Cover vom Volleyballmagazin sind, das fand ich schon ziemlich cool. Und ja, so die das war halt immer das Nonplusultra, ne? Die Teams, die dann auf die deutsche Tour gekommen sind, als ich eine deutsche Tour gespielt habe und einfach, ja, das sind die World Tour Teams und da habe ich, das fand ich cool, da hatte ich Glänze in den Augen, das wollte ich unbedingt auch und ja, das war also das ein bisschen.
War schon so typisch so an Vorbildern festgemacht, so okay, das sind die Teams, so das habe ich hier glaube ich auch schon viel drüber geredet, wie wichtig das ist, so, aber es war jetzt nicht, okay, ich möchte jetzt unbedingt ganz dringend mich für Olympia qualifizieren oder so.
Das steht schon auch dabei. Ich meine, das war ja im Prinzip immer das große Ziel für alle diese Teams, von denen ich gerade gesprochen habe. Klar, das ist auch definitiv das Ziel. Aber es soll nicht so das sein, okay, meine ganze Karriere läuft darauf hinaus, einmal Olympisch zu spielen, sondern ich möchte zu Olympischen Spielen fahren, weil es eine Konsequenz aus guten Leistungen meiner Jahre auf der World Tour eben sein soll. Sondern dass es nicht so ist, oh Gott sei Dank, wir fahren hin, sondern klar fahren wir hin, weil wir gehören da dazu. Das ist so ein bisschen, wie meine Einstellung dazu ist.
So ist sie heute. Und wie war das früher? Also dachtest du, oh Mann, ich will unbedingt aufs Cover vom Volleyballmagazin? Oder nein, wolltest du, ich will einfach, jetzt Beachvolleyball-Profi werden?
Ich will spielen, ich will gewinnen, und ich werde einfach alles dafür tun. Also ich will im Sommer gut sein, ich will im Sommer oben auf dem Treppchen stehen, ich will so viel wie möglich Team schlagen. Ich will mehr Spiele gewinnen in einem Turnier als verlieren. Oder ich will diesen Cutshot machen, ohne dass es jemand sieht. So, also die Trainer haben ja immer eine Liste von Sachen, die man alle noch nicht kann oder die man alle noch besser machen kann und die wollte ich auch unbedingt können.
Und du bist ja heutzutage Blockerin. War das schon immer so?
Immer schon. Das wurde so oft in Frage gestellt, aber für mich stand das nie zur Debatte. Also ich wurde ja einmal vor, keine Ahnung, 3 Jahren zu einem Abwehrspielerlehrgang eingeladen in Hamburg und dann hat plötzlich jeder gesagt, ja, aber die Abwehrspielerin soll doch jetzt nicht Block spielen. So, nee, das ist andersrum. Ich war immer Blockspielerin und klar, wenn ihr mich einladen, komme ich gern vorbei, aber für mich ist das nie so richtig zur Debatte gestanden.
Und einfach, weil du Bock drauf hattest oder weil die Trainer das gesagt haben oder weil das mit den Partnerinnen immer so irgendwie zufällig gepasst hat?
Nee, eigentlich, weil ich ganz gut darin bin. Also ich habe eine große Stärke von mir, ist jetzt nicht unbedingt meine Körpergröße, ist mit 1,81 jetzt eher unterer Durchschnitt der Blockspielerinnen, aber ich kann recht gut springen und ich investiere auch sehr viel Zeit ins Krafttraining, dass das eben auch so bleibt. Und deswegen kann ich mit meiner Athletik da eben von der Höhe eben gut mithalten mit anderen World Tour Blockern.
Ist das,
Und
also hast du da so Zahlen auch von den anderen? Also bist du da in der gleichen Range? Weil die meisten sehr großen Blockspielerinnen sind jetzt nicht für ihre Sprungkraft bekannt, muss man
genau.
sagen. Also bei den Männern ist das dann noch ein bisschen anders. Da können auch die großen springen teilweise und sind dann
Ja,
sehr
das
hoch. Aber ist das denn in der gleichen Range irgendwie?
also was heißt Range? Das kann ich dir jetzt nicht ganz genau sagen, aber da müsstest du jetzt mit meinem Coach sprechen oder mit dem, was da alles dahinter steht und dir Zahlen angucken. Aber ich kann auf jeden Fall auf dem Niveau mir einige Blocks holen,
Ja, das ist gut.
mithalten. Und wenn man zum Beispiel sich Statistiken anguckt, dann ist das auch sehr vergleichbar mit anderen Blockern auf der World Tour. Es ist so komisch, so über sich selber zu reden, aber ich habe wirklich echt ganz lange in meiner Beachvolleyball-Karriere mich dafür rechtfertigen müssen, Blockerin zu sein, obwohl das irgendwie für mich nie zur Debatte stand, jetzt auch nicht meine Leistungen da so unterdurchschnittlich waren, dass das jemals irgendwie gefordert werden hätte müssen. Aber ja.
Ich hatte nur gerade geguckt, weil du den großen Anteil also am Anfang der Karriere mit Shani gespielt hast, mit Janina Weiland, und ihr seid ja einfach gleich groß.
Das
So.
stimmt.
Und deswegen, genau, habe ich da einmal geguckt, ob ihr denn euch da irgendwie abgewechselt
Nee, haben wir
habt
nicht.
oder ob du schon
Na.
immer geblockt hast.
Ja, war schon immer
Ja, ist auf jeden Fall interessant. Es ist auch bei Sven zum Beispiel, Sven hat früher mit Niklas Stoß zusammengespielt. Der
Ja.
ist 10 Zentimeter kleiner als Sven. Und
Ja.
Sven war aber schon immer Abwehrspieler, schon in der U16, U17. Also da haben wir früher auch immer ein bisschen blöd geguckt.
Okay.
Aber irgendwie wollte Sven
Er
halt
muss
einfach
nur
Abwehr
springen
spielen.
können.
Ja, gut, Niki Stoß kann auf jeden Fall hochspringen. Ich glaube nicht,
Ja.
also Sven kann das auch. Ich glaube nicht, dass der jetzt viel höher war, aber Sven wollte halt einfach Abwehr spielen. So war das dann eben. Also da gibt es auf jeden Fall alles.
Okay.
Was würdest du sagen, ist in deiner Beachvolleyball-Karriere der bisher größte Erfolg? Kann man das so überhaupt sagen oder kannst du auch eine Liste machen? Ist auch gut.
Nee, es ist okay. Also am meisten bedeutet hat mir, glaube ich, der deutsche Meistertitel. Das war also mit Shanti im Jahr 2020. Das war ja sehr emotional und sehr einfach cool, das mal geschafft zu haben, weil man auch schon ein paar Jahre deutsche Meisterschaften gespielt hat und ja, das immer mit einer Niederlage diese deutsche Meisterschaften verlassen hat und da einfach mal auch wirklich eine deutsche Meisterschaft zu gewinnen, das war cool. Wenn man jetzt dann natürlich das in Relation stellt zu einer Weltmeisterschaft oder einer, keine Ahnung, einer anderen Five-Star-Turnieren bei der World Tour, ist es natürlich vielleicht klein, aber das hat mir einfach sehr viel bedeutet.
Aber
Ja,
weiß ich gar
das.
nicht, ob das so, ob man das denn höher hängen würde, bin ich mir gar nicht sicher. Also ich habe das jetzt schon häufiger gehört, auch wenn man schon die höchsten Turniere gewonnen hat, wahrscheinlich Weltmeisterschaft, Olympia, Europameisterschaft nochmal irgendwo eine andere Hausnummer, obwohl Europameisterschaft gar
Ja.
nicht so, aber deutsche Meisterschaft wird schon von vielen eben so hochgehangen. Also, wie du sagst, vielleicht auch einfach, weil man es so oft macht und weil das der Abschluss der Saison ist und so. Und dass man immer mit der Niederlage rausgeht, ist natürlich auch, habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht. Du gehst ja immer mit der Niederlage nach Hause aus von der
Ja,
deutschen
außer du
Meisterschaft.
bist Dritter.
Ja,
Dann
stimmt.
geht's auch noch.
Das geht dann gerade noch so. Warst du schon mal Dritter hast du schon mal
Ja,
Silber geholt? Bronze
ich hab Bronze, Silber, Gold und die Holzmedaille alle schon
geholt? Hast
geholt
du
beim
alles
deutschen
schon
Meister.
geholt? Weißt
Ja.
du, ob das jemand anders schon geschafft hat?
Das habe ich keine Ahnung.
Das weiß ich auch nicht. An dieser Stelle einmal der Hinweis an euch alle, dass ich ganz bewusst in dieser Folge darauf verzichtet habe, mit Sandra über die kritischen Themen bei der German Beach Tour zu sprechen. Einfach weil es in dieser Episode um Sandra gehen sollte und nicht um andere Dinge. Das werden wir dann sicherlich an einer anderen Stelle nochmal aufgreifen. Ich freue mich über Feedback von euch weiterhin dazu. Also für alle, die es nicht wissen, es geht um den Blogartikel, auch den ich auf der Webseite veröffentlicht habe. Genau, Feedback immer gerne willkommen, gerade wenn es konstruktiv ist und ihr euch mit den Argumenten auseinandersetzt und nicht mit Personen oder sonstigen Dingen, dann freue ich mich immer sehr darüber. Sandra, ich möchte mich jetzt schon bei dir bedanken. Vielen Dank, wir sind schon durch.
Gerne.
Hier ist es immer so, dass der Gast das letzte Wort hat. Das heißt, du darfst dir irgendwas ausdenken, kannst nochmal die Worte an das Publikum richten oder dich einfach nur verabschieden. Und ich sage schon mal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören an alle. Ich würde mich genauso wie alle anderen Athleten immer freuen, wenn jeder von euch mal zu Turnieren zugucken kommt, genau jetzt, wo es wieder geht. Es sind echt ein paar geile Highlights in diesem Jahr. Wir haben eine Europameisterschaft zu Hause, vor allem auch bei mir zu Hause in München, und wir haben ein paar geile Turniere in Hamburg und auch sonst die Deutsche Tour und Rock the Beach sind da, und wir freuen uns alle über jeden, der zugucken kommt.